Wir hören den für heute verordneten Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Ich will dir den Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht wundern Sie sich über diesen Predigttext zu Pfingsten, denn der Heilige Geist kommt darin gar nicht ausdrücklich vor. Und das eigentliche Thema von Pfingsten ist: Menschen empfangen durch Gottes Geist, Gottes Kraft und werden so zu vollmächtigen Zeugen von Jesus. Und sie bekommen dafür Anteil an den Gaben, die Jesus hatte. Davon haben wir in der Brieflesung aus 1. Korinther 12 einiges gehört. Allerdings, bevor ich vollmächtig von Jesus weitersagen und weitergeben kann, muss ich ihn ja erst einmal selber sehr gut kennen. Und das hat durchaus etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Hier in Matthäus 16 bescheinigt Jesus dem Petrus: Das hast du nicht von Menschen, das hast du von meinem Vater im Himmel. Und wir könnten ergänzen: durch den Heiligen Geist. Aber bleiben wir noch ein wenig bei Pfingsten. Es gibt ja eine Bewegung und eine Reihe von Kirchen, die einiges von Pfingsten neu entdeckt und empfangen haben und praktizieren. Es ist die Pfingstbewegung. Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie entstanden. Da gab es dieselben Phänomene, die wir auch in der Apostelgeschichte lesen, vielleicht mit einem Unterschied. Dort kam auch die Feuerwehr und wollte löschen, obwohl es nichts zu löschen gab. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 2 noch nichts. Ansonsten dieselben Dinge. Und das ist nun die Bewegung und Kirche, die weltweit am schnellsten wächst. In reichlich 100 Jahren wurde sie zur zweitgrößten Konfession weltweit. Und das entspricht durchaus einer inneren Logik. Eine Gemeinde, die vom Geist Gottes erfüllt wird und bewegt wird, die verwaltet nicht ihren Niedergang, sondern die hat Probleme, hinter ihr Wachstum hinterherzukommen. Es gibt Teile der Christenheit, die diese Bewegung eher kritisch sehen oder ablehnen. Ich freue mich über das, was Gott in den Pfingstkirchen tut und was sie der ganzen Christenheit zu sagen und zu geben haben. Und falsche religiöse Geister gibt es in allen Kirchen und Bewegungen. Bei Pfingstlern und Charismatikern, bei Anti-Pfingstlern und Anti-Charismatikern und auch bei uns zuhauf. Alle Kirchen und Bewegungen, die Jesus Christus zum Mittelpunkt haben und auf Grundlage der Bibel lehren und zu leben versuchen, die haben neben ihren Gaben und Stärken auch ihre Probleme und Schwächen. Ich kann Ihnen auch erklären, wie das kommt. Sie bestehen nämlich aus Menschen. Und wir haben es da immer mit einer Mischung zwischen Göttlichem und Menschlichem zu tun. Manchmal auch mit einer Mischung aus Licht und Finsternis. Es ist also immer alles zu prüfen am Wort Gottes und mit dem Geist Gottes und an der Frucht, die daraus wächst. Einmal bin ich einem Pfingstprediger aus Finnland begegnet und der hat etwas berichtet, was mich überzeugt hat. Da kamen nach Jerusalem Missionare seiner Kirche, die Juden gerne zeigen wollten, dass sie nicht mehr nur auf den Messias warten müssen, sondern heute schon an ihn glauben können, weil er bereits gekommen ist, Jeschua, Jesus. Aber die Pfingstmissionare konnten niemanden überzeugen dort. Und dann taten sie eines Tages etwas anderes. Sie predigten nicht mehr über Jesus, sondern zunächst über den Heiligen Geist. Und so sprachen sie über die Verheißung bei dem Propheten Joel, Kapitel 3, dort steht, Gott wird seinen Geist ausgießen in den letzten Tagen auf alle Menschen. Das ist genau der Text, den Petrus zu seiner Pfingstpredigt zitiert. Und die Missionäre erklärten nun, diese Prophetie hat sich erfüllt. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Wir können ihn bekommen. Und das nahmen die jüdischen Zuhörer den Missionaren ab. Und dann beteten die Missionare mit den Juden und sie empfingen den Heiligen Geist, wurden von ihm erfüllt. Und was geschah dann? Es wurde etwas nachgeholt, was normalerweise vor Pfingsten geschieht. Auf einmal gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, Jesus, Jeschua, ist tatsächlich der Messias. Und sie glaubten an Jesus. Worum sich die Missionare vorher vergeblich bemühten, das geschah auf einmal fast von allein. Und wie kommt das? Ganz einfach. Der Heilige Geist stellt sich nicht selber in den Mittelpunkt, sondern immer Jesus. Er weist immer auf Jesus und macht ihn groß. Der Heilige Geist zeigt, wer Jesus ist. So sagt es das Neue Testament. Und der Bericht dieses Pfingstpastors bestätigt das eigentlich nur. Und zugleich ist das übrigens ein Ausweis dafür, dass es sich bei dem, was er vertritt, um eine echte biblische Bewegung handelt. Sonst wäre diese Frucht dort nicht rausgekommen. Der Heilige Geist zeigt, wer Jesus ist. Und darum geht es auch in unserem Predigttext. Da zieht sich Jesus mit seinen Jüngern ins Ausland zurück, um mit ihnen allein zu sein. Er hat etwas Wichtiges mit ihnen zu besprechen und fragt seine Jünger, für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Antwort, manche halten dich für Johannes den Täufer, der war zwar inzwischen tot. Okay, andere für Elia, der war auch tot. Andere für Jeremia war auch tot oder für einen anderen der Propheten. Also ganz hohe Meinungen von Leuten über Jesus, die ihn erlebt und gehört hatten. Sie sind ihm freundlich gesinnt und sie erkennen, das ist ein Mann, den Gott geschickt hat. Das ist ein Mann, an dem Gottes Macht deutlich wird. Der muss von den Toten auferstanden sein. Der hat so etwas Übernatürliches. Und da die Toten erst auferstehen, wenn Gottes Reich kommt, ist Jesus offensichtlich einer, der das Kommen vom Reich Gottes vorbereitet oder der damit unmittelbar zu tun hat. Das alles haben diese Menschen erkannt. Aber es reicht nicht. Und jetzt wird Jesus persönlich. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Petrus schießt los. Du bist der Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, du bist der, dem alle Verheißungen Gottes gelten. Du bist der, der den ganzen Willen Gottes tut. Du bist der, der das Böse besiegen wird. Du bist der, der das ewige Leben bringen und regieren wird. Du bist der, dem unser ganzes Vertrauen gehört, dem unser Leben gehört. Wir folgen und vertrauen dir ohne Vorbehalte. Und zu dieser Erkenntnis gratuliert Jesus. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Das heißt, diese Erkenntnis ist nicht auf menschliche Weise zustande gekommen. So etwas kann man nicht einfach nur von Menschen lernen und übernehmen. Das kommt nicht von selbst, da kommt der Verstand nicht von allein drauf. Sondern, wenn ein Mensch das erkennt, dann ist Gott selber am Werk. Viele haben viel Richtiges über Jesus gewusst und gesagt, aber das Entscheidende doch nicht erkannt. Wenn jemand wirklich Jesus erkennt, und zwar in seiner Bedeutung für das eigene persönliche Leben, dann ist das ein Werk Gottes. Mein Vater im Himmel hat dir das offenbart, sagt Jesus. Und vom Neuen Testament her können wir das noch konkretisieren und sagen, der Vater hat das durch den Heiligen Geist getan. Paulus sagt zum Beispiel später, uns hat Gott durch seinen Geist offenbart, was sich kein Mensch ausdenken konnte. Oder er sagt, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Das erste und grundlegende Werk des Heiligen Geistes ist, dass jemand Jesus erkennt und bekennt. Und dadurch entsteht Gemeinde. Du bist Petrus und auf diesen Felsen, das heißt auf dieses Bekenntnis hin, vom Urtext her, auf dieses Bekenntnis hin, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Selbst alle höllischen Mächte des Todes werden nicht stark genug sein, die Gemeinde zu besiegen oder ihr zu schaden oder gegen sie standzuhalten, sagt Jesus. Wenn Menschen durch Gottes Geist, wie Petrus, Jesus erkennen, und sie dann denselben Weg wie Petrus mit Jesus gehen, entsteht Gemeinde. So jedenfalls baut Jesus seine Gemeinde. Wir dürfen das nicht in jedem Fall gleichsetzen mit dem, was Menschen bauen und veranstalten und dann Gemeinde oder Kirche nennen. Da gibt es sehr vieles und sehr Unterschiedliches und untereinander versteht sich das teilweise auch gar nicht. Nicht alles, was Menschen bauen, hat vor Gott Bestand und übrigens auch nicht vor der Finsternis. Und oft hält es eben auch rein menschlichen Entwicklungen oder Angriffen nicht stand. Also wenn wir zum Beispiel sagen, 12 Jahre Nationalsozialismus und oder 40 Jahre Sozialismus haben der Kirche tiefen Schaden zugefügt und sie zurückgedrängt. Dann mag das zwar stimmen, ja, aber nur in menschlicher Weise. Es stimmt nicht für die Gemeinde, die Jesus gehört und Jesus gebaut hat und baut. Und wenn wir jetzt sagen, diese Gesellschaft, in der es nur noch um Spaß und Späßen geht, ja, die ganze Finanzlage und die alles entscheidende Rolle des Geldes macht Gemeinde und Kirche kaputt, dann mag das zwar stimmen, aber das trifft nur das, was Menschen an Strukturen aufgebaut haben und was Menschen veranstalten. Es stimmt nicht für die Gemeinde, die Jesus gehört und die Jesus gebaut hat und baut. Und wenn wir feststellen, Kirche ist gerade dabei, sich selbst zu säkularisieren und zu zerstören, dann stimmt das zwar, aber eben nur für die Kirche, die Menschen bauen und eine Weile erhalten kann. Menschen und Mächte können nur menschlichem Schaden zufügen, nie dem Göttlichen, nie dem, was Gott tut und was Jesus baut. Jesus sagt, dass er Gemeinde baut, Gemeinde bauen wird. Und was er sagt, das tut er. Und damit kommt er zum Ziel. Jesus baut seine Gemeinde. Sie gehört ihm. Es ist übrigens nur eine Gemeinde, die Jesus baut, nicht verschiedene. Ich glaube, dass Jesus seine Gemeinde baut in den verschiedensten Kirchen und Konfessionen und Bewegungen, die Jesus als Herrn und Mitte bekennen und die Bibel zur Grundlage haben. Und Jesus baut seine Gemeinde auch in kleinen, namenlosen Gruppen. Und dabei sieht er tatsächlich immer nur eine Gemeinde, sowohl in unserem Ort als auch weltweit. Wer da dazugehört in den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften oder außerhalb und wer nicht, das haben wir nicht festzusetzen und zu sortieren. Das tut er, weil es ist seine Gemeinde, nicht unsere. Und es kommt auf seine Gemeinde an. Wir können nur feststellen und sortieren, was zu uns gerade gehört. Mehr nicht. Aber da geht es nur um menschliche Kategorien zunächst. Jesus baut seine Gemeinde und die ist nicht tot zu kriegen, so wie er nicht. Und Jesus kommt mit seiner Gemeinde auf jeden Fall zum Ziel. Das ist keine Frage. Die Frage ist höchstens, ob er mit uns, ohne uns oder gegen uns zum Ziel kommt. Wie baut Jesus nun seine Gemeinde? Indem er Menschen beiseite nimmt und sie ganz persönlich fragt, ihr, was sagt ihr denn, dass ich sei? Für wen haltet ihr mich? Du, wer bin ich für dich? Und da sortiert sich, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Und da muss uns Gott selbst die Augen dafür öffnen, dass jemand erkennt, wer Jesus wirklich ist. Gott tut das durch seinen Geist. Das kann niemand selber machen, niemand. Aber wir dürfen uns dem öffnen. Wir dürfen uns dem öffnen. Und das fängt mit dem Eingeständnis an, dass wir Gott wirklich brauchen. Und wer Gott braucht, der sucht ihn. Und von dem lässt Gott sich finden. Dem zeigt Gottes Geist, wer Jesus ist. Gottes Geist bringt Menschen dazu, dass sie Jesus erkennen und bekennen. Und genau so baut Jesus seine siegreiche Gemeinde. Darüber dürfen wir uns freuen. Bei uns selber und bei allen anderen, die Jesus erkennen und bekennen und lieb haben. Und Pfingsten heißt, Gottes Geist führt Menschen aus allen Völkern, Kirchen, Konfessionen und Bewegungen zusammen, Menschen, die Jesus erkennen und bekennen. Und dazu gehört dann auch, dass Gott sie mit seiner Kraft und mit seinen Gaben ausrüstet, damit sie tatsächlich bevollmächtigte Zeugen von Jesus sind und seine Gemeinde wächst. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Ankündigung wahrgemacht und deinen Geist gesandt hast. Du baust deine Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch. Danke für die vielen Zeugen, die in der Kraft deines Geistes hinausgegangen sind in die Welt. Danke für alle Menschen, die dich, Jesus, als ihren Herrn und Erlöser erkannt haben und mit dir leben. Danke, dass wir so weltweit in vielen Kirchen und Bewegungen Geschwister haben, die auch deine Kinder sind. Herr, wir ahnen, dass du noch viel mehr an Geist und Kraft bereit hast, als wir bisher erfahren haben. Wir können von vielen wunderbaren Dingen hören, die du weltweit tust. So bitten wir dich um ein noch mächtigeres Geisteswirken an unseren Herzen und in unserer Mitte, dass wir dich, Jesus, noch tiefer erkennen und mit mehr Mut, Freude und Vollmacht deine Zeugen sein können. So schenke bitte auch, dass die Einheit zunimmt unter deinen Kindern, die geistgewirkte Einheit, um die du gebeten hast. Darum bitten wir dich für unsere Region, dass du uns so groß und wichtig wirst, dass die Nebensachen wirklich zu Nebensachen werden. Und wir bitten dich für die verfolgten Mitchristen, besonders in den islamischen Ländern, dass sie deine besondere Kraft und Nähe erfahren und alle Kräfte der Finsternis sie nicht überwältigen können. Baue und vollende du deine Gemeinde weltweit, wie du es versprochen hast. Amen. Amen.